Wollt ihr wissen, was der Volke mir gerade zugeraunt hat? Du hast alle Zeit der Welt. Also jetzt mal anschnallen und dann geht's los. Im Namen des Herrn, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören aus dem ersten Kapitel des Kolosserbriefes, den Paulus als Gefangener schrieb, die Verse 24 bis 29. Kolosser 1, 24 bis 29. Ich lade Sie dazu ein, sich zu erheben. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. Ihr Diener bin ich geworden durch den Auftrag, Oikonomia, den Gott mir für euch gegeben hat, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige oder reichlich predigen soll. Nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, auf dass wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Dafür mühe ich mich auch ab und ringe in seiner Kraft, die mächtig in mir wirkt. So hören wir Kolosser 1. Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Liebe Freunde der Heiligen Schrift und solche, die noch auf dem Weg dazu sind. Vier Fragen sollen uns durch diesen Text leiten. Sich freuen am Leiden oder im Leiden, geht das? Das ist die erste Frage. Zweitens, was hat unser Leiden mit dem Leiden Christi zu tun? Drittens, was ist die göttliche Ökonomie, der Auftrag des Paulus hier? Und viertens, was ist die rechte Theologie des Kreuzes, nichts zu wissen als allein Jesus, den Gekreuzigten? Erstens, sich freuen am Leiden oder im Leiden, geht das? Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide. Ist das möglich? Ist das, was Paulus erlebt und hier berichtet, in einem römischen Gefängnis sitzend, so außergewöhnlich? Ich freue mich in den Leiden, die ich für euch leide. Als erstes halten wir fest, dass Paulus nicht sagt, ich freue mich an den Leiden, sondern in den Leiden freue ich mich an Christus. In dir ist Freude in allem Leide, heißt es in einem sehr guten Kirchenlied. Also nicht an den Leiden, sagt er hier im engsten Sinne, hat Paulus sein Wohlgefallen, sondern in den Leiden an Jesus Christus. Das ist die Quelle. So wird die Antwort, ob man sich im Leiden freuen kann, schon leichter. Aus dem Zeugnis, das wir vorher gehört haben, wird das auch deutlich. Hören wir aber auch das kraftvolle Ja, man kann sich im Leiden freuen, das der iranische Christ Mehdi Dibai zu dieser Frage unlängst gegeben hat. Dibai hat 9 Jahre in einem iranischen Gefängnis verbracht, in schwerster Haft. Zu seiner Verteidigung schrieb er einmal ein bewegendes Zeugnis und ich darf ein paar Sätze davon Ihnen hier vorlesen. Er schreibt, Gott, der meine Herrlichkeit und meine Ehre und mein Beschützer ist, hat mich durch seine nicht sparenden Segnungen und Wunder mit dem Siegel seiner Anerkennung geprägt. Der Gott Daniels, der seine Freunde im Feuerofen bewahrt hat, hat auch mich in den 9 Jahren meiner Gefängniszeit bewahrt. All diese schlechten Geschehnisse haben sich gewandelt für unser Gut, für unser Gedeihen. So bin ich erfüllt mit überströmender Freude und Dankbarkeit. Nach 9 Jahren im Gefängnis. Es ging diesem Bruder Dibai wie Paulus. Diesem ging es wie Richard Wurmbrand in rumänischer Folter und anderen. Gefängnis und Leiden haben mir nicht gelähmt, sondern beflügelt letztlich, auf die Ewigkeit zu sehen, sich nach der Ewigkeit auszustrecken. Die Not dieser Welt, die Leiden Christi, die in unseren Tagen über viele Glieder des Leibes Jesu hinweggehen, lassen diejenigen, die wahrhaft im Glauben stehen, nicht resignieren, sondern sich freuen darüber, dass sie erleben dürfen, dass es in dieser Welt Geburtswehen einer neuen Welt gibt. Dass es in dieser Welt Geburtswehen einer neuen Welt gibt. In all diesem Geschehen, sagt Paulus, wird ein Geheimnis gelüftet. Das Geheimnis heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das stärkste Zeugnis für diese Hoffnung gibt der Christ, wenn sein Glaube im Leiden standhaft ist, ganz besonders im Sterben. Darum ehren wir alle, die für den Glauben an den Gekreuzigten ihr Leben gelassen haben. Darum wiegt das Wort der Märtyrer der Kirchengeschichte so schwer und gibt auch uns so viel Mut und Hoffnung. Von Johannes dem Täufer über Polycarp, Justin, Irenäus, Tyndale, Jan Hus, Thomas Morus, Dietrich Bonhoeffer, bis hin zu den Christen, die in den letzten Tagen in Syrien, in Ägypten und in manchen anderen Ländern ihr Leben ließen. Sie bezeugten mit ihrer Standhaftigkeit, es gibt Werte, für die es sich zu sterben lohnt. Und weil es so etwas gibt, für das es sich zu sterben lohnt, darum lohnt sich das Leben insgesamt. In der gleichen Haltung hatte Paulus früher schon an die Römer geschrieben. Römer 5, 3 bis 5. Nicht allein aber das, dass wir Zugang zu Gott durch den Glauben haben. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Römer 5, 3 bis 5. Wir rühmen uns der Bedrängnisse. So schreibt er den Römern. Jetzt, wo er an die Kolosser schreibt, ist er selber in Rom gefangen. Und er schreibt, er freue sich in den Bedrängnissen. Nun freue ich mich in den Leiden, die ich für euch leide, und erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. Für seinen Leib, das ist die Gemeinde. In diesem Sinne, liebe Freunde, gibt es tatsächlich auch eine Freude an den Leiden. Denn wenn wir für Christus leiden, hat dieses Leiden eine hohe Ehre bei Gott. Es hat seine eigene Bedeutung. Die Johannes-Offenbarung hebt an einigen Stellen die hervor, die mit und für Christus gelitten haben. Bei diesem Gedanken musste ich wiederum an Richard Wurmbrand denken und sein kraftvolles Zeugnis. Er hatte einmal erzählt, dass er mit seinen Ketten und Fesselungen ganz anders umgegangen ist, als ständig die Schmerzen zu fühlen, die damit verbunden sind. Er hat sie als die Musikinstrumente seines Lobpreises bezeichnet. Kling-Klang, Kling-Klang hat er mit ihnen gemacht. Paulus betont zugleich, dass er die Leiden Christi als Apostel fortsetzt. Er muss also den Weg seiner Berufung zu Ende gehen. Bei seiner Berufung vor Damaskus, da wurde dem Hananias über Paulus Folgendes gesagt. Apostelgeschichte 9. Doch der Herr sprach zu ihm, also zu Hananias, geh nur hin, denn dieser, also Paulus, ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Apostelgeschichte 9, 15 und 16. In seinem römischen Martyrium hat er diesen Weg zu Ende, ist er diesen Weg zu Ende gegangen. In der Weltstadt Rom, das von Kaiser Nero in Kürze mit dem flammenden Blut von Christen erfüllt sein würde, findet auch Paulus sein Martyrium. Ein Fanal über jede selbstherrliche Staatsgewalt. Paulus geht also den Weg seiner Berufung zu Ende. Er spricht im vorangehenden Vers im Kolosserbrief davon, zum Diakonos, zum Diener Christi berufen zu sein. Diakonos, der durch den Staub geht. Und dies tut er, um allen Geschöpfen, wie es im Vers vorher heißt, um allen Geschöpfen unter dem Himmel die Hoffnung des Evangeliums zu verkündigen. Er ist so sehr vom Wirken Gottes in seinem Leben überzeugt, dass er weiß, der Auftrag besteht völlig unabhängig, in welcher Lage ich bin. Ob ich im Staub bin, im Gefängnis, oder ob ich wie in Athen vor einer großen Menschenmenge sprechen kann. Mein Leiden als Apostel, das sind nur die Geburtswehen des nächsten Zeitalters. Und in dem nächsten Zeitalter, da wird sich die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in euch und Christus durch euch, herrlich, sichtbar erweisen und durchsetzen. Paulus geht, wie gesagt, den Weg seiner Berufung ans Ende. Die Frage ist nun, ob dieser Weg auch einfach übertragbar ist auf alle Christen. Soll diese Sicht auf das Leiden, das er für die Gemeinde tut, als Diakonos, als Apostel, von allen Christen eingenommen werden? Die Antwort ist ja. Es gibt einige Stellen, die diese Perspektive erweitern. Im Hebräerbrief heißt es, nun an alle Christen gerichtet, so lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen vor das Lager und seine Schmach tragen. Hebräer 13, 13. Christen tragen die Schmach Christi. Sie hängen nicht am Leben oder an ihren irdischen Gütern. Sie suchen das Leiden zwar nicht und sind auch dankbar, wenn sie verschont bleiben. Aber wir beten wie Christus in Gethsemane, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Petrus dachte genauso wie Paulus. Petrus schreibt im ersten Brief, Kapitel 4, ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, damit ihr auch durch die Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne haben mögt. Selig seid ihr, wenn ihr geschmäht werdet, um des Namens Christi willen. Denn der Geist, der ein Geist der Herrlichkeit und Gottes ist, ruht auf euch. Das ist wieder eines der vielen Beispiele, wo wir sehen, wie die Predigt des Petrus und des Paulus, wie ähnlich die beiden sind. 1. Petrus 4, 12 bis 14. Je klarer also der Glaube ist, desto stärker wird uns auch die Freude, nicht nur in, sondern durch die Gnade und in einem gewissen Glauben, auch sogar an den Leiden. Das ist die Antwort auf die erste Frage. Das wollen wir nun vertiefen. Zweitens, was hat unser Leiden mit dem Leiden Christi zu tun? Ich erstatte, ich erfülle durch mein Fleisch, was an den Leiden Christi noch fehlt. 24. Vers 24. Was bedeutet das? Antwort: Das Leiden des Apostels und der Christen geschieht nicht mehr wie das Leiden Christi zur Versöhnung für die Sünden. Das kann nicht anders sein. Kein sündhafter Mensch kann einen anderen auslösen. Psalm 49 sagt ganz klar, das kostet zu viel. Hier in dieser Hinsicht, in der Hinsicht der Sühne für die Sünden, ist das Kreuz Jesu Christi einzigartig und bedarf keiner Ergänzung. Aber es fehlt dem Leiden des Gekreuzigten noch das Leiden der Gemeinde, weil sie sein Leib ist. Es ist ein Leiden, das nicht die einzelnen Glieder zu einem Leib erst zusammenfügt. Das ist das Kreuzesleiden Jesu im engeren Sinne. Das ist das verdienstvolle Leiden. Sondern es ist ein Leiden, das die Glieder als Leib Christi durchleben. Als Leib des Gekreuzigten und Auferstandenen, der immer noch die Wundmale trägt. Als Auferstandener trägt auch die Gemeinde noch die Wundmale Christi. Als dem Johannes in der Johannesoffenbarung das Lamm gezeigt wird, wird dort gesagt, ich sah das Lamm wie geschlachtet. Der trägt also immer noch die Wundmale. Lassen wir das ins Herz einsinken, um die volle Bedeutung des Kreuzes für die Gemeinde zu erfassen. Dabei ist es nicht nötig, dass jeder einzelne Christ verfolgt wird und auch intensives Leiden irgendwie erfahren muss. Es ist aber durchaus weltweit gesehen nötig, dass immer gewisse Glieder der Gemeinde das Leiden Christi fortsetzen. Das Leiden der Kirche ist neben Wort und Sakrament eins ihrer Kennzeichen. Die Reformatoren nannten das lateinisch die Notae Ecclesiae. Die Kennzeichen der Kirche. Paulus schreibt, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Noch einmal der Hebräerbrief. Ihr habt mit den Gefangenen gelitten. Ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt. Hebräer 10, 34. Merken wir die Ewigkeitsperspektive, die hier durchscheint? Genauso im ersten Korintherbrief. Wenn ein Glied, so leiden alle Glieder mit. Wenn menschlich gilt, geteiltes Leid ist halbes Leid, so wird geistlich daraus, geteilte Freude ist doppelte Freude. Und so hat uns die Schwester vorhin ihr Leid mitgeteilt. Und das daraus folgende Gute auch berichten dürfen, in dem Glaube gestärkt worden ist. Geteilte Freude, auch am Leid, wird doppelte Freude. Beides liegt für die Gemeinde ineinander. Worin besteht das Leiden der Kirche? Was für einen Begriff benutzt Paulus hier? Im Griechischen steht Thlipsis, Bedrängnis. Wenn es also eng wird, es ist eine Art Quetschung. Lebensmöglichkeiten werden enger. Eine Krankheit, eine Behinderung, eine Ausgrenzung oder ein Defunding oder ein Deplatforming, alles möglich, wenn man verdrängt wird als Gemeinde aus der Öffentlichkeit. Das ist eine Art Bedrängnis, ein Engwerden, Thlipsis. Angst kommt von Enge. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Thlipsis, in Enge oder Trübsal, beharrlich in Gebet. Schreibt Paulus an die Römer. Wenn es eng wird, seid geduldig. Gott hat alle Macht. Solcher Glaube fehlt heutigen Christen weithin, leider auch vielen Leitern in Landeskirchen und Freikirchen. Wir sollten einmal hören, was ein Pfarrer aus Uganda bei einer Missionskonferenz in England sagte. Ich zitiere, eure Missionare, die uns das Evangelium brachten, haben ihre Angst überwunden und sich vielen Gefahren ausgesetzt. Trotz Krankheit und Tod haben sie sich nicht beirren lassen, uns das Evangelium der Liebe Gottes zu bringen. Wir sind dafür sehr dankbar. Warum aber seid ihr dann heute so zurückhaltend und ängstlich, wenn es um die klare Verkündigung des Evangeliums in eurer eigenen Kultur geht? So, der Bruder aus Uganda. Es gibt viel Wehleidigkeit über den Rückzug des Christentums in unserer Kultur. Aber lasst uns weiterblicken. Nicht nur für den persönlichen Bereich, auch für die Geschicke unseres Landes weiter blicken. Mir ist der Kolosserbrief mit seiner Ewigkeitsperspektive ein Trost. Angesichts auch des Versagens von Kirchenleitern, aber auch angesichts des Versagens unserer führenden Politikern. Wenn jetzt der deutsche Schuldenstand mit einem unglaublichen Schlag gegen den der vielleicht noch in Erinnerung befindliche Doppelwumms von Kanzler Scholz ein Klacks war, in wenigen Jahren nochmals um bis zu 1.800 Milliarden Höhe in die Höhe schnellt, dann werden sich die Staatsschulden in unserem Land, heruntergerechnet auf eine Familie mit 2 bis 3 Kindern, aufsummieren wie zu einer Hypothek für ein ganzes Einfamilienhaus, auf jede Familie. Und das bei steigenden Zinsen. Aber versuchen wir trotzdem mit Paulus weiterzublicken. Es gibt solche und solche geschichtliche Zeiten und es gibt immer ein Danach. Dem Herrn der Welt gehört das Geld. Ihm gehört unser Wohlstand. Ihm gehört auch unsere verdiente Pleite. Die Zeit wird darüber hinweggehen. Im Glauben sehen wir weiter. Die Geschichte hat Phasen des Wohlstands und der Armut gesehen. Der im Himmel wohnt, lacht unserer Leiter, auch manchmal über uns selbst. Der lebendige Gott wird alle schändliche Politik vor sein Gericht ziehen, sei es zeitlich, sei es ewiglich. Der neue Kanzler muss nur wissen, dass er sein Amt mit einer schweren Hypothek beginnt, nämlich der Hypothek nicht nur unseres Geldes, sondern einer Krise des Vertrauens. Seine Wähler hat er schwer getäuscht. Wie können sie ihm noch vertrauen? Von unserem Geld will er sich die Kanzlerschaft kaufen und die Abgeordneten folgten ihm. Vom gegenseitigen Vertrauen hängt doch der ganze Aufbau der Gesellschaft ab. Wie hätten wir uns als Abgeordnete verhalten? Wäre es uns wichtiger gewesen, Regierungspartei zu werden und hätten mitgestimmt? Oder nehmen wir eventuell die Nachteile in Kauf, dass wir dann die schönen Posten, die da zu verteilen sind, eben nicht bekommen? Oder in unseren kleinen Verhältnissen sind wir noch bereit und froh im Bekennen und bereit, Nachteile zu erdulden? Es geht ja nicht um Folter und Tod bei uns hier, sondern vielleicht um Posten und Ansehen, vielleicht um Zugehörigkeit. Aber das Bekenntnis ist gefragt. Eine neue Deutlichkeit. Dem Paulus ist bereits alles genommen. Im Gefängnis bleibt ihm aber ein Reichtum, den weder Obrigkeit noch Räuber nehmen können. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Dieses Geheimnis kundzutun, dafür lebt er und dafür stirbt er. Mit Wort und Blut bezeugt er, was Gott ihm offenbart hat, was aber seit Adam angekündigt war. Der Sohn der Jungfrau nimmt durch den Heiligen Geist Wohnung in den Gläubigen in der Gemeinde. Und darum können auch die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überstülpen. Das war zweitens, was hat unser Leiden mit dem Leiden Christi zu tun? Christus, der Gekreuzigte, geht mit seinen leidenden Gliedern mit, die sein Leiden als das Lamm wie geschlachtet fortsetzen. Drittens, was ist die göttliche Ökonomie? Vers 25. Für den Auftrag des Paulus finden wir in Vers 25 den griechischen Begriff Oikonomia. Wir können Ökonomie als Bezeichnung für die Volkswirtschaft. Das griechische Wort ist zusammengesetzt aus Oikos für Haus und Nomos für Gesetz und Regel. Ein Ökonom ist der, der ein Haus verwaltet, der Eingaben und Ausgaben im Blick und im Griff hat. Die müssen im rechten Verhältnis stehen, wenn es ein guter Ökonom ist. Ein Oikonomos mit Namen Erastos taucht im Römerbrief auf. Luther übersetzt hier der Rentmeister. Die späteren Luther-Ausgaben haben Stadtkämmerer. In der Schlachter-Übersetzung Stadtverwalter, also der Finanzchef, der Ökonom. In Kolosser 1,25 haben wir Oikonomia also das Verwalteramt. Die Lutherbibel hat einfach 1984 Amt und die Revision von 2017 hat Auftrag. Andere übersetzen mit Haushalteramt. Im Englischen lesen wir Stewardship. Also eine Verwalteraufgabe im Dienst eines Höheren. Das Wort Ökonomie dient an unserer Stelle zugleich dazu, den Blick auf einen großen Zusammenhang zu richten. Nämlich der Zusammenhang, dass Gott die Geschichte leitet und verwaltet. Paulus hat für sein Amt also die gleiche Bezeichnung verwendet wie für die göttliche Lenkung der Geschichte. Paulus hat für sein Amt die gleiche Bezeichnung wie für die göttliche Verwaltung der Geschichte. Das Amt, das Paulus ausfüllt, dient so der Gemeinde über Jahrhunderte hindurch. Hier kommen seine Briefe, überhaupt das Wort Gottes, ins Spiel. Die Briefe des Paulus waren heilige Schrift vom ersten Moment der Inspiration an und nicht erst durch späteren kirchlichen Beschluss. Was Paulus lebte und schrieb, was auch wir kleinen Leute je an unserem Ort mit unserem viel kleineren Umkreis im Glauben leben, das ist alles Teil der göttlichen Ökonomie und Geschichtsverwaltung. Für die Gemeinde zum Heil, für die Ungläubigen letztlich zum Gericht. Darum die herzliche Einladung. Man schließe sich der Gemeinde, man schließe sich dem Herrn Jesus an. Die Ökonomie des Apostels, wie auch das Zeugnis von uns kleinen Leuten, muss dazu dienen, allen anderen Menschen im Umfeld auf die lebendige Hoffnung aufmerksam zu machen. Christus in uns, Christus durch uns. Hermann Menge übersetzte Vers 27 so: Denn ihnen hat Gott kundtun wollen, welche Fülle von Herrlichkeit dieses Geheimnis gerade unter den Heidenvölkern in sich berge. Dieser Reichtum besteht darin, dass Christus in euch ist, als die Hoffnung auf die künftige Herrlichkeit. Denken wir daran, in der Schule, im Betrieb, in der Familie. Keine Angst vor Nachteilen, den Heiden zum Zeugnis. Viertens und letztens, die rechte Theologia Crucis, also die rechte Theologie des Kreuzes. Paulus hat einmal an die Korinther geschrieben: Ich halte dafür, dass ich unter euch nichts wusste als allein Christus, den Gekreuzigten. In all dem Gesagten sehen wir, dass die Verkündigung, die nichts wissen soll als Christus, den Gekreuzigten, tatsächlich sehr viel weiß zu sagen weiß, über alle Bereiche des Lebens. Denn nach diesem Satz, ich wusste unter euch nichts als Christus, den Gekreuzigten, weiß Paulus tatsächlich noch sehr viel zu sagen über alle Bereiche des Lebens. Das Zusammenleben in der Gemeinde, Mann und Frau, alt und jung, verschiedene Bereiche der praktischen Theologie, Abendmahl, Taufe, Speisevorschriften, Gaben in der Gemeinde, all das kommt in dem ersten Korintherbrief dann hinterher. Eine Kette voller Weisheit zu allen Bereichen. Das ganze Leben sieht er im Licht des Kreuzes und damit auch von Auferstehung und Himmelfahrt Jesu her. Die tiefste Niedrigkeit, die unser Herr erlitten hat, muss uns in allen Bereichen des privaten und des öffentlichen Lebens zur richtigen Priorität führen. Die Welt hat die Niedrigkeit Christi verachtet. Gott hat jedoch, was nichts ist, erwählt, um zuschanden zu machen, was etwas ist. Er hat den Gekreuzigten auferweckt, verklärt, gen Himmel fahren lassen. Dort sitzt er zu Rechten Gottes und regiert. Und mitregieren sollen alle, die mit ihm gelitten haben und dann auferstanden sind. Die Gegensätze von Vers 26 gehören nun genau dazu. Was verborgen war, ist offenbart, früher und jetzt. Was ist das Geheimnis, das verborgen war und jetzt offenbart ist? War es denn ein Geheimnis? Haben nicht schon die Propheten des alten Bundes reichlich davon verheißen, dass wir durch Gottes Geist ein neues Herz bekommen? Einen neuen Bund in der Vergebung der Sünden? Freilich, sie haben es prophezeit. Paulus weiß, jetzt dem Gekreuzigten und Auferstandenen, der durch seinen Geist in uns in der Gemeinde lebt, ist das Verheißene da. Darum ist die Gemeinde eine Säule und Grundfeste der Wahrheit. 1. Timotheus 3. Die Gemeinde dient dazu, Licht für die Welt zu sein. Schon durch ihr Dasein und So-Sein. Das Geheimnis war für die Gläubigen schon immer präsent. Nun aber durch Pfingsten, wo der Geist ausgegossen wird, ist es enthüllt. Das Neue Testament verkündigte, was der Christus ist. Entschuldigung, das Alte Testament verkündigte, was der Christus ist. Das Neue, wer er ist, nämlich Jesus von Nazareth, Sohn Davids und Sohn Gottes, der leidende Gerechte, der seinen Geist in die Gemeinde sendet. Und so weiß die Gemeinde, das Geheimnis ist enthüllt, der Messias ist da und der Wille Gottes, bei seinem Volk zu wohnen, kommt in der Gemeinde und im Gläubigen ans Ziel. Und das ist ein herrlicher Reichtum. Was für ein herrlicher Reichtum des Geheimnisses unter den Heiden es ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wer den Opfertod Christi am Kreuz angenommen hat, hat Frieden mit Gott. Bei dem kehrt Gott selbst ein. In ihm wohnt dann Christus. Wie könnte es größeren Reichtum geben? Selbst wo unser Leben abnimmt, wo unser Leben seiner Gesundheit oder Ehre oder des Wohlstandes beraubt ist, diesen herrlichen Reichtum kann uns niemand nehmen. Und weil dies alles so heilsam ist, dies zu glauben, deswegen verkünden wir es, ermahnen und lehren jeden Menschen. Vers 28. Alle sollen es wissen. Und im letzten Vers sagt Paulus, dafür mühe ich mich auch ab. Dafür lohnt es sich, alle Kräfte zu investieren. Man soll meinen Leib, hat ein alter Mann mal gesagt, nicht als einen Unverbrauchten ins Grab legen. Hat Paulus zu Beginn vom Leiden gesprochen, so geht er jetzt in den Kampfmodus. Dafür mühe ich mich ab. Griechisch von der Pathologie zur Agonie. Also dafür mühe ich mich ab. Dafür kann mein Leib verbraucht werden. Zwei Gedanken noch dazu. Kampfmodus heißt nicht, dass ich in einen solchen Stress geraten muss und mich abmühen muss, dass ich dabei völlig zugrunde gehe. Der Kampfmodus ist gegründet, aber auch beschränkt auf die Kraft, die Gott einem jeden zumisst. Im 1. Korintherbrief schreibt Paulus, durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe, ich füge ein zwar, viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Hätte Paulus mit seinen menschlichen Kräften gekämpft, wäre er bald verloren. Denn wie könnte ein Sünder in den Machtbereich des Teufels einbrechen, wenn nicht die Kraft Gottes, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, in ihm wirkt? Und das Zweite, die Mühe des Paulus richtet sich auf den ganzen Leib Christi. Er schreibt hier an die Kolosser, aber durch sie hindurch an alle Christen. Und das kommt hier gleich auch noch ausdrücklich zum Ausdruck. Im nächsten Vers 2,1 heißt es, ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Paulus war nicht selbst dort, aber er dient dem ganzen Leib Christi, auch den Gläubigen, die er nicht selbst gesehen hat. Am Ende des Briefes schreibt er sogar, dass die Kolosser bitteschön seinen Brief auch an die Laodicea weitersenden und verlesen lassen sollen. Und den Brief, den er an die Laodicea geschrieben hat, sollen sie bitte auch zu sich holen und verlesen lassen. Dass das Wort des Apostels Heilige Schrift war, ist hier von Anfang an präsent gewesen. Die Paulusbriefe zirkulierten in den kleinasiatischen Gemeinden. Sie alle sollen, Kolosser 2,2, das Geheimnis Gottes erkennen, dass Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. In Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis und dieser Christus in euch. Welch eine Herrlichkeit und Hoffnung. Zum Schluss noch ein Kommentar, ein Auszug aus einem wissenschaftlichen Kommentar von Ernst Lohmeier. Das zeigt ein wenig, wie die genaue Beschäftigung mit diesem Text dann auch in eigenes Leiden und Glaubensgewissheit übergehen kann. Ernst Lohmeier war eigentlich ein kritischer Theologe. Er schreibt 1929 in dem Kommentar zum Kolosserbrief Folgendes. Paulus wurde durch das Martyrium über die unruhige, verwirrende Hast des Wirkenmüssens hinausgehoben in einen heiligen Bezirk. In diesem Bezirk wurde sein leibliches Dasein zu dem Widerschein der göttlichen Wahrheit und Wirklichkeit. Also die Leiden Christi setzen sich bei ihm fort. In ihm ist der Lauf des eigenen Lebens und Weisheit erhellt, das ist also diese Ökonomie. Ihr Geheimnis ist in strengem Sinne jetzt offenbar geworden. Durch dieses Martyrium, das Paulus als Apostel trägt, ist er allen Gläubigen wie entrückt und gleichzeitig in eine Nähe zu allen gestellt worden. Also für die ganze Gemeinde. Unter den Gläubigen ist die Gemeinde von Kolosse nur ein kleiner Teil. Gleichsam ein Stein im Bau des Evangeliums, den er als Apostel aufrichtet und aufgerichtet hat, den er jetzt als Märtyrer zu vollenden berufen ist. So schreibt Lohmeier als kritischer Theologe, der nachvollziehen möchte, was in diesem Text enthalten ist. Wie gesagt, 1929 hat Lohmeier seine Arbeit daran abgeschlossen. Und wir können gewiss sein, dass die Beschäftigung mit den Leidensbriefen des Paulus, mit diesen Verfolgungsbriefen, Epheser, Philipper, Kolosser, für den Lohmeier ein großer Trost war. Denn er wurde im Februar 1946, als die Kommunisten Ostdeutschland übernommen haben, verhaftet, gefangen gehalten und im September in einem Wald bei Greifswald erschossen. Wir können gewiss sein, dass auch unsere Arbeit an der Schrift, wenn wir die Schrift so an uns arbeiten lassen, uns vorbereitet, uns zubereitet, für die Tage, an denen unser freies Wirken übergeht, in den Widerschein der Leiden Christi, in den Widerschein der göttlichen Wahrheit des Kreuzes. Ich blicke zurück. Gibt es ein sich freuen am Leiden oder im Leiden? Ja, beides in gewisser Weise. Was hat unser Leiden mit dem Leiden Christi zu tun? Fürwahr sehr viel. Wir sind sein Leib. Was ist die göttliche Ökonomie? Das Amt des Paulus und unsere Verantwortung für unsere Umgebung. Und das ist die rechte Theologia Crucis, die rechte Erkenntnis des Kreuzes. Nichts zu wissen als allein den Gekreuzigten und von dieser Priorität her das ganze Leben ordnen und weise im Licht der Ewigkeit leben. Amen.